Wir bitte. Für die Taufpredigt lese ich den Text aus Matthäus 28, ab Vers 16. Ich werde dann über die Verse 18 bis 20 predigen, vor allem 18 und 19. Ich lese Matthäus 28 von 16 bis 20. Jesus nach seiner Auferstehung, er trifft die Jünger und gibt ihnen den sogenannten Missionsbefehl. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, Herr, dass du alle Vollmacht hast, auch über unser Leben, dass unser Leben dir gehören darf, wenn wir durch dich Kinder Gottes werden. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns stärkst, dass du Gnade schenkst, dass wir es tiefer verstehen, was du uns hier zu sagen hast und begreifen. Amen. Das Thema Taufe und Nachfolge im Namen Gottes mit folgenden Unterpunkten. Erstens, Jünger Jesu werden und sein. Zweitens, die Taufe auf den Namen Gottes. Und drittens, biblische Lehre und Nachfolge. Wir sehen hier, dass Taufe sehr eng erstens mit dem zu Jünger machen zusammenhängt und zweitens mit der biblischen Lehre, mit der biblischen Verkündigung. Ich meine, das ist für uns als Gemeinde und für die Täuflinge und für den einzelnen Christen, für uns alle wichtig ist, was es heißt, wenn Jesus sagt, macht zu Jüngern. Was bedeutet es, Jünger Jesu zu werden und zu sein? Und was heißt es, zu Jüngern zu machen? Jünger Jesu zu sein heißt primär, Lernende von Jesus zu sein, heißt Empfangende zu sein, heißt den Reichtum, den Jesus uns schenken möchte, annehmen. Und darum geht's auch hier. Erstens, Jesu Jünger werden und sein. Jesus sagt, macht zu Jüngern. Das ist das zentrale Schlüsselwort hier im Text, im griechischen Text sogar die einzige Befehlsform im ganzen Abschnitt. Macht zu Jüngern. Was heißt das? Wie wird man Jünger Jesu? Es gibt Theologen, die haben hier übersetzt, jüngert, und meinten, das sei so ein langer Prozess, in dem man tauft und lehrt, jüngert man. Aber das ist offenbar nicht das, was Jesus meint. Denn das zu Jünger machen geschieht punktuell, nicht als langer Prozess. Jünger Jesu wird man, indem man durch Jesus, wie wir das in den Zeugnissen gehört haben, die Vergebung der Sünden annimmt, weil Jesus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist, für meine Sünden an meiner Stelle, weil er Gottes Strafgericht über meine Sünde auf sich genommen hat. Wenn ich das im Glauben annehme, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann werde ich ein Jünger Jesu. Das zeigt uns auch eine Parallelstelle, zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 21. Es heißt, nachdem sie zu Jüngern gemacht hatten, und damit waren sie Jünger Jesu. Ein Jünger, das Wort Jünger heißt eigentlich Lernender, Schüler. Ein Jünger ist ein Schüler, ein Nachfolger. Wir sagen manchmal, Jünger sind Nachfolger. Das gehört dazu, natürlich. Dem Lehrer muss man nachfolgen, damit man von ihm lernen kann. Aber es geht zuerst mal darum, dass wir von Jesus lernen, wie man eben lebt. Jünger zu werden ist nicht ein Prozess, in der Regel nicht. Es ist wie eine Geburt. Man wird hineingeboren in die Familie Gottes und damit ist man Jünger. Aber Jünger sein, das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich möchte hier den mennonitischen Missionstheologen zitieren, der vor über 20 Jahren heimgegangen ist, nämlich George Peters. Das ist ein längeres Zitat, aber ich finde das sehr passend. Und es lohnt sich, gut aufzupassen, was er schreibt über das Jüngersein. George Peters zitiere ich. Ein Jünger Christi ist mehr als ein Gläubiger. Ein Jünger ist mehr als ein Schüler im langläufigen Sinn. Er ist auch mehr als ein Nachfolger und Nachahmer Christi, mehr als ein heiliger Enthusiast, das ist ein, wir würden sagen, Fanatiker. Ja, mehr als einer, der in völliger Hingabe an Christus lebt. Ja, was kann man denn noch mehr sein? Ein Jünger ist ein Gläubiger, der ein Leben der dauernden und bewussten Identifizierung mit Christus im Leben, Sterben und Auferstehen führt, der sowohl in Worten als auch in Verhalten, in seiner ganzen Einstellung, seinen Beweggründen, seiner Zielsetzung voll und ganz auf Christi Herrschaft über seinem Leben bewusst ist. Das Heilands- und Retterwerk Christi von ganzem Herzen freudig erfasst, in der Herrschaft Christi seine ganze Freude findet und fortwährend in Christus bleibt und ihm sein Vorbild, seine Kraft und sein Ziel hat. Und das alles mit der Absicht, Christus als seinen Herrn und Heiland zu verherrlichen. Im Verständnis der Jüngerschaft findet sich eine göttliche Fülle, die wir in keiner Weise einengen dürfen. Ich finde, das ist sehr gut erklärt, was es heißt, Jünger Jesu zu sein. Nicht zu werden, sondern zu sein. Und ihr seid Jünger Jesu geworden. Wir sind irgendwann in unserem Leben, wenn wir mit Jesus leben, Jünger Jesu geworden. Und das heißt, der Prozess ist nicht abgeschlossen, sondern er hat angefangen. Und er geht weiter. Zum Jünger, Jünger Jesu zu sein, bedeutet für uns auch, dass wir lernen, dass unser Leben ganz ihm gehört. Dass wir lernen, dass wir Gott dienen mit unserem ganzen Leben. Und Gott dienen heißt, Menschen zu dienen, heißt, seiner Gemeinde zu dienen. Und ich möchte euch ermutigen, fangt an zu dienen oder fahrt fort zu dienen. Tut das ja bereits. Auch wenn das fehlerhaft ist. Wenn wir warten, bis wir fehlerlos sind im Dienen, dann werden wir wohl nie dienen. Habt Mut, auch Fehler zu machen im Dienen. Dadurch lernen wir. Jünger sein heißt, lernender zu sein, heißt auch, Fehler zu machen. Und da sollten wir uns alle gegenseitig ermutigen, anzupacken, auch wenn wir Fehler machen. Wir sind nicht vollkommen, auch nicht in unserem Dienst. Dann zum nächsten, die Taufe auf den Namen Gottes. Der Name Gottes ist nicht nur irgendwie eine Beifügung Gottes. Man sagt Jakob und Isaac und Pierre und so weiter. Hat nichts mit dem Wesen zu tun, manchmal vielleicht schon ein bisschen, manchmal sehr wenig. Aber bei Gott ist das ganz anders. Gottes Name bringt Gottes Eigenschaften, Gottes Wesen zum Ausdruck. Gottes Charakter. Und sowohl unser Verständnis von Gott, als auch von seiner Offenbarung in seinem Wort, in seinem Sohn, wie auch von der Lösung, hängt ganz eng mit unserem Verständnis von Gott und von seinem Namen ab. Gott wird in der Bibel auch einfach als der Name bezeichnet. Hebräisch Hashem. In Sprüche 18, Vers 10 lesen wir, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Und wenn Gott einen Namen hat, bedeutet das, dass er ansprechbar ist, dass er ein persönlicher Gott ist, mit dem man kommunizieren kann. Für uns vielleicht recht selbstverständlich, das ist aber im Vergleich zu anderen Religionen absolut nicht selbstverständlich, dass wir so einen Gott haben, mit dem man reden kann, der persönlich ist. Und wenn wir hier genau lesen, heißt es nicht, dass wir taufen sollen auf den Namen des Vaters und auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes, sondern auf den einen Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sind nicht drei Namen, sondern es ist ein Name und es ist ein Wesen Gottes und es ist ein Erlösungswerk Gottes. Ein dreieiniger Gott ist das. Das ist echte Kommunikation, Gemeinschaft innerhalb der Gottheit. Und es ist für uns wichtig, dass wir Gott auch so verstehen. Im Vergleich zu anderen Religionen ist das, wie gesagt, etwas ganz Besonderes. Da gibt es zum Beispiel den Pantheismus oder Monismus, alles ist Gott. Wenn alles Gott ist, dann gibt es mich als Person gar nicht. Dann gibt es die persönliche Existenz gar nicht. Dann gibt es auch keinen persönlichen Gott. Dann ist Erlösung von außen ausgeschlossen. Und das ist im Dualismus nicht anders. Da ist Gott das eine Prinzip und das Böse das andere. Die Materie ist dann das Böse und die Materie muss sich selbst erlösen. Oder die Seele im Menschen. Erlösung von außen ist auch da ausgeschlossen. Auch im Islam ist das sehr ähnlich. Wir haben das jetzt in Jerusalem vor unseren Augen so miterlebt, was heißt Ramadan zu feiern. Der Islam kennt keinen persönlichen Gott. Gott ist etwas, das man nie begreifen kann. Es ist unmöglich, Gott zu kennen oder mit ihm irgendwie einig zu sein. Weil der Islam die Dreieinigkeit ausschließt. Wir haben immer wieder gehört, wie man dort gerufen hat, ich habe es nicht verstanden. Aber offenbar rufen sie, Allah hat keinen Sohn. Und da haben wir den Bericht von einem Absolventen gehört, der dort mitten in der Altstadt lebt, unter den Arabern und dort den Leuten von Jesus erzählt. Er hat gesagt, sie kennen kein Vaterbild. Weil Gott kein Vater ist, weil er keinen Sohn hat, kennen sie kein Vaterbild. Und dementsprechend wachsen die Kinder auf. Das ist etwas Einzigartiges, das wir als Christen haben. Offenbarung gibt es im Islam eigentlich gar nicht, indem dass Gott Mensch wird. Deswegen ist der Koran perfekt, vollkommen, göttlich, aber nie menschlich, obwohl er sehr menschlich ist. Die arabische Kultur ist die göttliche Kultur, die arabische Sprache ist die göttliche Sprache. Offenbarung im Sinn von Kontextualisierung gibt es da nicht. Gott wird nicht Mensch. Aber die Bibel offenbart uns den Namen Gottes ganz anders. Gott ist ein dreieiniger Gott. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was es heißt, der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier steht zuerst der Vater. Gott Vater erzeugt das Leben. Er ist der Schöpfer des Weltalls. Er ist der Erhalter. Er ist der Vater Jesu Christi. Und durch Jesus Christus lernen wir ihn als unseren persönlichen Vater kennen. Als liebenden Vater. Als Vater, der uns das Leben schenkt. Als Vater, der uns in Jesus Christus erlöst, der einen ewigen Plan zur Erlösung gemacht hat und der uns befreit von den Sünden. Aber als Vater lernen wir Gott nur durch Jesus Christus kennen. Jesus Christus hat das Erlösungswerk ausgeführt. Er hat uns vorgelebt, was es heißt, dass Gott ein persönlicher Vater ist. Und erlöst uns, befreit uns von den Sünden. Und deswegen werden Menschen in seinen Namen hineingetaucht bei der Taufe. So lesen wir es in der Offenbarung, in der Apostelgeschichte. Auf seinen Namen werden sie getauft. Und der Geist Gottes verwirklicht in uns, was Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat. Der Geist Gottes führt keinen Umweg um Golgatha, um Jesus Christus, sondern er führt uns immer direkt zu Jesus, damit wir durch Jesus die Vergebung der Sünden empfangen. So sagt uns das Jesus in Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie die Schrift sagt. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Die Ströme des lebendigen Wassers, die Jesus hier verheißt, sind uns zugänglich durch den Geist Gottes. Und den Geist Gottes empfängt jeder, wer an Jesus Christus gläubig wird. Wer durch Jesus Kind Gottes wird. Der Geist Gottes bewirkt in uns die Wiedergeburt und er fügt uns auch in die Gemeinde ein, in den Leib Christi. Wenn ich wiedergeboren bin, und dafür ist die Taufe ein Symbol, ein Zeichen, dass wir in den Leib Christi hineingefügt wurden, durch die innere Taufe, durch den Geist Gottes, durch die Wiedergeburt. Und wenn wir euch heute taufen, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist das ein Zeichen dafür, dass sein Name auch für euch Heil bedeutet. Vergebung der Sünden, Geborgenheit, inneres Wachstum, alles nur im dreieinigen Gott. Dass er das Fundament ist, wie Josua das in seinem Zeugnis gesagt hat. Ein anderes Fundament kann niemand legen. Oder wie Rahel es gesagt hat, wie viele aber ihre Sünden bekennen, denen gab er, die werden Vergebung empfangen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt er uns. Ist er treu und gerecht, dass er es tut. Und wir werden Kinder Gottes. Der Name des dreieinigen Gottes allein bedeutet für uns Heil. Zum Letzten, biblische Lehre und Nachfolge. Jesus sagt hier, und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Wörtlich könnte man hier übersetzen, macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft und sie lehrt. Ich bin vorher schon kurz darauf eingegangen, dass manche denken, dass deswegen das zu Jünger machen ein Prozess sei, aber das ist hier offenbar nicht das, was Jesus meint, sondern die Taufe und die Lehre sind Begleitumstände davon, dass man Menschen zu Jüngern macht. Das heißt, es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, wenn Menschen zu Jesus geführt werden, sie dann zu taufen und zu lehren. Damit ist der Prozess nicht abgeschlossen, sondern er hat begonnen. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und dazu gehört schlussendlich die ganze Bibel, denn die ganze Bibel ist Wort Jesu, wie die ganze Bibel Wort Gottes ist, mit Jesus Christus im Zentrum, weil er uns schlussendlich allein die Kraft geben kann, das auch zu leben. Und das heißt, dass dazu auch immer die innere Abhängigkeit von Jesus gehört. Jesus sagte dieses am Ende des Matthäus-Evangeliums, da lesen wir es, und im Matthäus-Evangelium finden wir die sogenannten 5 Redeeinheiten Jesu. Dazu gehört zum Beispiel die Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 7. Und die Bergpredigt zeigt uns sehr klar, die Seligpreisungen, dass es schlussendlich darum geht, dass wir ganz von Jesus abhängig sind. Dass wir von ihm her leben. Und Paulus betont, dass er in Ephesus 3 Jahre lang den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Das Evangelium von der Gnade, die Königsherrschaft Gottes in Jesus Christus, hat er dort verkündigt. Und das ist das Wort der Gnade, das uns befestigen kann, das uns erbauen kann. Das auch uns immer wieder auf das Ziel hinweisen kann. nämlich die ewige Herrlichkeit bei Gott. Von der Bibel lernen übersättigt nicht. Manchmal haben Menschen Angst, wenn man zu viel lernt von der Bibel, dann wird man irgendwann satt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Je mehr wir Gottes Wort erforschen, studieren, verstehen, desto größer ist das Verlangen, noch mehr zu verstehen. Desto mehr merken wir, wie wenig wir verstehen. Und deswegen sollten auch wir uns ermutigen, die Bibel zu lesen, im Zusammenhang zu lesen, persönlich zu lesen, in aller Ruhe. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich am Morgen ein Kapitel aus dem Alten Testament lese und am Abend aus dem Neuen Testament. Dass man immer ein Kapitel liest, dass man so auch die Zusammenhänge besser erkennen kann. Aber wir sollten die Bibel auch in der Gemeinschaft lesen. Als Gemeinde, in Bibelstunden, in Hauskreisen oder in der Gebetsstunde. Wir dürfen und sollen da auch die Bibel lesen. Und wie gut das tut. Schon in meiner Jugend habe ich das erlebt, dass es sehr, sehr segensreich war, wenn man regelmäßig zusammenkommt, um die Bibel zu lesen, darüber zu sprechen, von den anderen zu lernen. Das stärkt das innere Glaubensleben. Und wie wichtig ist das, wenn wir uns auch nicht immer akzeptiert fühlen, gerade als Nachfolger Jesu von anderen Jugendlichen und so weiter, dass wir wissen, wir haben hier Geschwister, die verstehen uns, die unterstützen uns, mit denen können wir reden, über den Glauben reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin sehr dankbar bis heute für diese Zeiten, die ich in der Jugend erlebt habe. Wie gut das tut und wie bereichernd ist das. Das wird unser Glaubensleben stärken. Ich fasse das kurz zusammen. Jünger Jesu werden uns sein. Jünger Jesu werden wir, indem Jesus in unser Leben kommt. Indem wir durch ihn Vergebung der Sünden empfangen. Indem wir Kinder Gottes werden. Geliebte Gottes. Jünger Jesu werden ist der Anfang eines Prozesses. Wir sind Lernende. Wir sind Schüler Jesu ein Leben lang. Und das heißt vor allem auch von ihm empfangen. Kraft empfangen. Mit ihm Gemeinschaft haben und mit ihm dienen, in der Gemeinde dienen. Die Taufe auf den Namen Gottes, der Name Gottes bezeichnet das Wesen Gottes, ist der Inhalt unseres Heils. Der dreieinige Gott, der einen Plan der Erlösung gemacht hat, den durch Jesus ausgeführt hat und durch den Geist Gottes in meinem Leben und deinem Leben verwirklicht. Biblische Lehre und Nachfolge. Wir sind eingeladen, einander zu ermutigen, die Bibel zu lesen. Wir sind eingeladen, gemeinschaftlich die Bibel zu lesen, zu lernen von der Bibel und das auch auszuleben. Und wir werden sehen, dass Jesus uns auch die Kraft gibt dazu. Wir haben sie nicht. Wir werden auch unvollkommen bleiben. Auch ihr werdet unvollkommen bleiben, bis wir dann im Himmel sind. Ihr werdet Fehler machen. Wir leben ständig von der Vergebung. 1. Johannes 1,9 gilt auch für uns als Christen, nicht nur dann, wenn wir Christ werden. Wie viele aber ihre Sünden bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das gilt auch für uns, immer wieder neu, nicht nur einmal. Wir leben alle von der Vergebung. Jünger Jesu sein heißt, Lernender von Jesus zu sein und zu bleiben. Wir beten. Wie groß bist du, Herr Jesus, dass du uns erlöst hast. Himmlischer Vater, dass du uns erwählt hast. Bestimmt, deine Kinder zu sein und dass du den Heiligen Geist gesandt hast, der in uns die innere Erneuerung bewirkt. Danke von ganzem Herzen. Bitte dich jetzt für die Taufe, bitte dich für Rahel und Josua, dass du sie stärkst, begleitest
und dass wir diesen heiligen Moment aus deiner Hand nehmen. Amen.